Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.
Hi, ich bin Chrissy.
Hi, ich bin Nico.
So, ich freue mich riesig, Nico. Dein erster True Crime Fall.
Richtig.
Ich bin höchst gespannt. Du hast uns schon verraten, es spielt auf einer Insel.
Ja, ich habe den Folgentitel auch mir rausgenommen, den gleich mal zu benennen. Verschwunden im Paradies.
Ui.
Habe ich jetzt gleich mal so getauft.
Verschwunden im Paradies.
Ja. Ja, weil das Thema aktuell ist ja Sommernachtstraum, genau. Sommer. Und da finde ich, hat das ganz gut zugepasst.
Ich bin sehr gespannt.
Ja. Du hast ja vor 2 Wochen deinen allerersten Skandalfall gemacht, und zwar zum Fire Festival.
Genau.
Gerne nochmal reinhören.
Auf jeden Fall.
Wenn ihr es noch nicht gehört habt.
Lohnt
sich. Ja, auf jeden Fall. Genau, und jetzt bin ich 2 Wochen später dran mit meinem allerersten True Crime Fall. Wie gesagt, verschwunden im Paradies. Wir können gern mal reingehen. Und zwar habe ich dir auch gleich mal das erste Bild mitgebracht.
Oh, das schaut echt paradiesisch aus. Also ich glaube, wir sehen eine Ferienanlage mitten im Ozean. Das ist nur so ein ganz schmaler Küstenstreifen irgendwie, aber so inselmäßig halt. Also auf beiden Seiten ist Wasser. Das Meer ist einfach nur traumhaft. Ich glaube, man sieht da unten auch so Korallenriffe und so. Also es ist wirklich nur ein ganz schmaler Streifen Land. Und da, gut, ist halt auch ziemlich zugebaut. Man sieht einen Pool, mehrere Häuser, Stege, die ins Wasser führen. Da würde ich Urlaub machen.
Ja, nicht nur du. Das ist ein Teil der Insel Aruba. Dort spielt unser Fall auch heute. Eine kleine Insel in der Karibik, die aber zum Königreich der Niederlanden gehört. Und dort ist Natalie Holloway. Kennst du?
Nee, warte.
Okay. Nee. Also der Fall Natalie Holloway, die ist dort verschwunden. Und das Ganze ist ziemlich mysteriös abgelaufen. Aber freut mich, wenn du den Fall zuvor noch nicht gehört hast.
Gerade klingelt noch nichts. Vielleicht wird sich das ändern im Laufe der Folge. Ja. Aber ich bin jetzt sehr gespannt.
Hat tatsächlich bis vor ein paar Jahren noch Schlagzeilen gemacht. Also bis vor 2 Jahren, da ist so die letzte Entwicklung rausgekommen. Aber wir starten jetzt mal rein in Ende Mai 2005. Also vor 20 Jahren. Jetzt mal grundsätzlich eine Frage an dich. Als du Abi gemacht hast, hattest du da irgendwie eine Abschlussreise oder was habt ihr da gemacht?
Wir sind nach Kroatien gefahren.
So außerhalb von der Schule oder im Rahmen einer Abifahrt?
Nee, das war die Abifahrt. Danach, unsere Jahrgangsstufe war ein bisschen verplant. Wir haben es nicht hinbekommen, ohne Schule, ohne Lehrer irgendwas zu organisieren. Genau, Abifahrt ging nach Kroatien und dann nichts mehr.
Ja, ja, im Fall Natalie Holloway hat sie auch eine Abschlussreise gemacht, und zwar eben, wie gesagt, im Mai 2005. Die 18-jährige US-Amerikanerin hatte dort ihren Abschluss in Mountain Brook gemacht, eine Kleinstadt mit knapp über 22.000 Einwohnern. Und zum Abschluss wollte sie eben nochmal ein richtig schönes Erlebnis mit ihren Schulfreundinnen und Schulfreunden haben. Also haben sie so eine organisierte Reise nach Aruba gemacht. Insgesamt 124 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und ja.
Aruba bei einer Klassenfahrt. Also
ist ja,
was heißt Klassenfahrt?
Ja.
Abschlussfahrt? Aber das finde ich krass. Krasses Reiseziel.
Ist ja in den USA nochmal ein bisschen näher dran als jetzt von uns.
Ja,
also die Karibik ist ja da gar nicht so weit weg. Deswegen, was macht man da so, ne? Also man geht zum Strand, liegt unter Palmen, genießt halt, dass man jetzt seinen Abschluss gemacht hat, geht mal schick essen und dann ist halt eben auch mal so der ein oder andere Cocktail mit drin. Und so eben auch bei Natalie. Bis sie aber am Abend des 29. Mai 2005 in den Carlos and Charlie's Club gegangen ist.
Mhm.
Also, wie gesagt, die haben sich alle schön schick gemacht, sind ausgegangen, haben dann eben auch den ein oder anderen Cocktail mehr getrunken. Und ich habe jetzt auch gleich das nächste Bild mitgebracht. Und zwar das.
das ist eine richtig, richtig geile Bar. Wow, also das ist so eine richtig bunte Bar. Überall ist irgendwas. Wow, also man sieht direkt auf den Bartresen praktisch. Der ist so rundherum stehen Hocker und der Barkeeper schaut einfach nur süß aus. Toll, der lächelt, hat eine Glatze. Ja. Da würde ich gerne mal hingehen.
Ja.
Wow.
Und eben so eine Bar in so einem paradiesischen Ort wie eben dann Aruba kann man schon mal machen, ne? Vor allem, wenn man gerade seinen Abschluss gefeiert hat, man ist noch jung, 18 Jahre alt.
Voll vertretbar.
Absolut, ne? Und die, eben auch die Freundinnen von Natalie haben später erzählt, dass tatsächlich etwas viel, vor allem bei Natalie, etwas viel Alkohol im Spiel war. Ja, was denkst du jetzt, ne? Ein paar Mädels lassen die Sau raus. Was passiert?
Lassen die Sau raus.
Lassen die Sau raus.
Da du ja einen True-Crime-Fall mitgebracht hast, gehe ich mal vom Schlimmsten aus und sag mal, sie ist verschwunden. Mhm. Die Mädels haben sie vielleicht aus den Augen verloren.
Das gar nicht so sehr, ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob es zum ersten Mal quasi frei von den Eltern war und so, aber was schätzt du?
Haben sie Typen kennengelernt?
Natürlich haben sie Typen kennengelernt. Und Natalie, die ja dann doch mit am besten dran war, sagen wir es mal so, ist dann mit dem 17-jährigen Joran van der Sloot und seinen zwei Kumpels mitgegangen. Der kam da aus der Gegend und die ist am Abend kurz nach dem Club dann in seinen grauen Honda gestiegen und mitgefahren. Hat den Klassenkameradinnen Bescheid gesagt und hat dann gemeint, sie kommt dann danach wieder ins Hotel, weil sie am nächsten Morgen abfliegen sollten.
Okay.
Allerdings war Natalie dann immer noch nicht aufgetaucht am nächsten Morgen. Die Klassenkameraden haben angefangen, sich Sorgen zu machen und das eben auch zu Recht, weil das letzte Bild von Natalie war, als sie eben mit den drei Jungs in den grauen Honda gestiegen ist. So, was denkst du jetzt? Wie ging es weiter? Wie haben es die Behörden gemacht? Wie ist so die logische Kette für dich?
Da sie 18 ist, ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Behörden sofort eine Suchaktion gestartet haben und alles in Bewegung gesetzt haben, um sie wiederzufinden. Ich gehe aber nicht davon aus.
Ja, doch. Also die haben dann natürlich die Behörden eingeschalten. Und was denkst du, was war deren erster Schritt? Also die haben natürlich, ne, alle Leute vernommen und was war dann der erste Schritt?
Aber voll gut, dass sie das tatsächlich auch gemacht haben, weil oft wird ja gar nicht sofort gesucht, wenn jemand volljährig ist. Okay, was haben sie gemacht? Sie haben ja wahrscheinlich Leute im Club befragt.
Mhm. Ja genau, die haben dann alle vernommen und auch die Freundinnen und so, haben sich dann noch an die Polizei gewandt eben.
Ja, die haben wahrscheinlich die drei Jungs halt gesucht, oder?
Genau, den Van der Sloot, den Joran haben sie verdächtigt, natürlich, war ja auch der Letzte, weil das war auch der, mit dem Natalie eigentlich mitgegangen ist. Die anderen beiden Kumpels waren halt mit denen, aber sie ist eigentlich mit diesem 17-jährigen Joran Van der Sloot mitgegangen. Was das Problem daran war jetzt, dass weder eine Leiche, noch eine Waffe, noch irgendein Anzeichen auf Gewalt vorhanden war. Also diese Insel ist ja jetzt auch nicht riesig, hast du ja gerade gesehen. Deswegen war das halt ein bisschen schwierig greifbar, weil man wusste nicht, liegt sie noch bei ihm, ist sie irgendwo, blöd gesagt, auf der Straße, auf dem Feld aufgewacht, vielleicht liegt sie irgendwo am Strand, hat verpennt, ne? Aber man hat sie nirgendwo gefunden, man hat aber auch sonst keine Anzeichen auf Gewalt gefunden. Also stehen die Behörden jetzt erstmal vor einem ziemlichen Mysterium.
Aber was hat denn der Typ dazu gesagt?
Er hat nichts damit zu tun, er weiß es nicht. Aber dazu komme ich gleich noch ein bisschen mehr. Ich würde dir jetzt erstmal ein bisschen mehr über die Natalie an sich erzählen, was das so für eine war. Und dann kriegst du jetzt auch gleich wieder ein hübsches Bildchen. Das ist Natalie.
Die schaut sehr freundlich und happy auf dem Bild aus. Sie trägt ein Cheerleader-Outfit, hat Sportschuhe an, Tennissocken. Sie grinst so in die Kamera, sie liegt irgendwie auf so einem vielleicht Footballfeld. Sie lächelt breit, Sie hat blaue Augen, dunkelblonde, lange Haare. Sie schaut sehr freundlich aus. Hübsches Mädchen.
Also man könnte sagen, dass Natalie quasi so der Bilderbuch Ami Teenager, Ami Graduate
mit
ist.
Cheerleader-Outfit, ja.
Ja,
das
genau.
Hab ich mir auch
also,
gedacht, ja.
Also, wie gesagt, sie hat 2005 ihren Highschool-Abschluss mit 18 Jahren gemacht, war eben Cheerleaderin, wie man auf dem Bild schon gesehen hat. Und ihre Zukunft war sehr vielversprechend. Natalie war Mitglied in der sogenannten National Honor Society. Das ist eine renommierte Organisation in den USA, die herausragende Highschool-Schüler auszeichnet. Sie hat nach ihrem Abschluss ein Medizinstudium anfangen wollen, hat dafür auch ein Vollstipendium gehabt. Und auch außerschulisch war sie beliebt. Sie hatte den Spitznamen Hootie Hoo, weil sie am Telefon so eine hohe, alberne Stimme hatte. Und auch engagiert in einem Club für Austauschschüler zum Beispiel. Also sie hat sich auch um ihre Mitschüler gekümmert, war eben nett, bisschen albern. Und aber auch grundsätzlich klingt das zumindest so, als ob sie sehr viel Arbeit in ihre schulische Laufbahn gesteckt hätte.
Ja.
Und wahrscheinlich deswegen wollte sie dann auch ein bisschen Dampf ablassen. Kennt man, glaube ich, selbst, wenn man von der Uni oder von der Schule kommt oder so.
Ja, auf jeden Fall.
Dass man da ein bisschen... Ja, dass man dann vielleicht auch ein bisschen ein mehr trinkt, was in dem Fall ja eben wohl auch so war. Zurück zu diesem 30. Mai, als Natalie verschwunden ist. Tage, Woche, Monate, Jahre später gibt es kaum eine Spur von ihr.
Boah, es ist krass auch für die Eltern, wenn du jahrelang nicht weißt, was mit deiner Tochter passiert ist.
Ja, die spielen dann am Ende auch noch eine Rolle tatsächlich. Ja. Es war ja eigentlich, weil haben wir vorhin auch schon erörtert, selbsterklärend, dass der Van der Sloot befragt wird. Der sagt, er hätte Natalie nach ihrem Abend wohlbehalten in ihr Hotel zurückgebracht. Also die waren zuerst irgendwie am Strand und dann hat er sie ins Hotel zurückgebracht und danach hatte er damit auch nichts mehr zu tun. Das ließ sich allerdings relativ leicht widerlegen, weil das Hotel hat natürlich Kameras und da gab es keine solche Aufnahme. Also es widerlegt natürlich nicht, dass er sie nicht zurückgebracht hat, aber er müsste schon ziemlich wild da herumgegangen sein, ganz zufällig, dass die Kameras da überhaupt nichts einfangen.
Das ist schon verdächtig.
Ja, also klingt ein bisschen komisch. Deswegen wurden er und seine zwei Kumpels, die sind Brüder, im Juni 2005 verhaftet. Der Verdacht, Kidnapping und eventuell sogar Mord, weil man eben auch... Wochen später noch nichts mehr von Natalie gehört hat. Also wenn sie, man geht halt davon aus, dass sie mindestens gefangen gehalten wurde, wenn nicht sogar getötet wurde, weil es halt von ihr immer noch kein Zeichen gab. Aber es gibt eben auf der anderen Seite auch immer noch keine Beweise oder selbst Indizien, dass die etwas damit zu tun gehabt haben könnten, außer dass sie halt als letztes mit Natalie gesehen worden sind. Ich zeige dir jetzt nochmal ein Bild. Und zwar
so viele Bilder heute,
so
voll schön.
Aber das war es dann tatsächlich auch schon. Ich verbrate jetzt alle am Anfang, weil dazu kann man das halt noch am besten machen.
Ja.
Und zwar von unserem Hauptverdächtigen, Herrn Joran van der Sloot.
Der schaut irgendwie aus wie ein typischer 17-Jähriger, so keine Ahnung, vor allem so um 2005 war der Fall, gell?
Ja.
Die Frisur passt da super rein. Er hat braune Augen, braune Haare. Ein Bartansatz, würde ich sagen. Das ist noch nicht vollkommen entwickelt an der Stelle.
17, ja.
Ja, genau. Auf dem Bild schaut er sehr neutral. Er wirkt irgendwie aber nicht sehr freundlich. Vielleicht, weil ich jetzt schon geprägt bin durch das, was du bisher erzählt hast. Aber sonst, der ist jetzt also nicht sehr besonders zu beschreiben irgendwie.
Also ich habe dieses Bild ausgesucht, weil ich, also man ist vielleicht wirklich ein bisschen voreingenommen durch die, bei mir war es die Recherche, bei dir war das, was ich bisher erzählt habe. Durch diese Geschichte natürlich ist man voreingenommen, aber ich fand den Blick in seinen Augen so vielsagend irgendwie, weil man da meiner Meinung nach einfach irgendwie nichts erkennt.
Ich frage mich gerade die ganze Zeit, ob ich seinen Blick irgendwie traurig finde oder nee.
Also für mich ist das
ja,
irgendwie
schwierig.
Leere, das ist eine Leere. Also wie gesagt, er hat bisher niemandem den Grund geliefert, ihn irgendwie auch noch zu verdächtigen, außer dass er halt sie zuletzt gesehen hat, aber Stand jetzt und eine Unschuldsvermutung gilt ja auch und alles Mögliche, ja. Kann man halt nichts sagen. Es gibt keine Beweise, keine Indizien, dass irgendwas, dass auch nur ein Verbrechen passiert ist, außer dass sie halt nicht mehr da ist.
Sie ist ja einfach komplett verschwunden.
Vom Erdboden verschluckt. Und auch der Van der Sloot bestreitet immer wieder, dass da irgendwas Faules vorgefallen ist. Mhm. Im Februar 2006 hat er sich sogar in New York in ein Interview gesetzt und gemeint, er hatte auch damit nichts zu tun. Die beiden hätten eben diese Nacht am Strand verbracht, dann ist er aufgestanden, heimgegangen. Also da siehst du schon, hat sich auch diese Erzählung mit, er hätte sie im Hotel abgeliefert, bisschen...
ich wollte gerade sagen, ja.
Ja, ein bisschen widersprochen, aber ja, es ist eben schwierig, grundsätzlich irgendwas zu tun, weil es, wie gesagt, immer noch keine Hinweise irgendwo gibt.
Ja.
Die Suche hat dann zwischenzeitlich auch echt große Ausmaße angenommen. Mit involviert war natürlich das FBI. Dann wurden aber auch Taucher, Flugzeuge, niederländische Soldaten sogar eingesetzt. Es wurde sogar eine Belohnung von $1 Million ausgelobt, auf irgendwie Hinweise, die zum Täter führen könnten. Weil,
wow, das ist hoch.
Ja, und die keiner von denen, weder das FBI, noch die Taucher, noch die Flugzeuge, noch die Soldaten, noch sonst irgendwas, hat es geschafft, diese kleine karibische Insel auf wirklich handfeste Hinweise abzusuchen.
Ihr könnt euch das Bild ja auf Insta bei uns angucken. Schatten und Skandale zusammengeschrieben. Mhm. Die Insel ist wirklich klein.
Ja.
Finde ich krass, dass man da irgendwie gar nichts findet. Kein Hinweis darauf, wo sie ist, was mit ihr passiert sein könnte. Niemand hat irgendwas gesehen. Keine Kamera hat irgendwas aufgezeichnet. Weil die Behörden stecken ja sehr viel in die Suche rein, wie du jetzt gesagt hast.
Ja.
Krass.
Ja. Sie haben immer wieder versucht, weil eben alles keinen Erfolg hatte, sich an den Van der Sloot zu wenden. So auch im November 2007, wo er schon wieder verhaftet wurde, genau wie seine Freunde.
Wir sind jetzt 2 Jahre nach der Tat praktisch.
Genau, 2,5 Jahre nach der
Tat. Was heißt nach der Tat? Also, wir wissen ja noch gar nicht, nach dem
Verschwinden.
Ja, genau.
Ja. Van der Sloot und seine Freunde wurden wieder verhaftet, aber auch da nicht genügend Beweise. Komplette Fehlanzeige im Prinzip. Also haben die niederländischen Behörden dann, nachdem sie ihm, wie gesagt, immer noch nichts ankreiden konnten, den Fall einen Monat später, im Dezember 2007, als abgeschlossen erklärt, ohne Anklage zu erheben, ist dann wahrscheinlich, also einfach zu den Cold Cases gewandert. Aber auch da muss man sich immer wieder vor Augen halten, dass es keine Indizien gibt, dass ein Verbrechen vorgefallen ist. Die könnte ja genauso gut abgehauen sein.
Ja,
könnte sagen, sie hat irgendwie Durchbrenner bekommen, hat Druck gehabt, weil sie Medizin studieren wollte und das mit einem Stipendium ist natürlich grundsätzlich dann, ne, also fürs Finanzielle gerade in den USA besser, aber du musst halt auch entsprechende Leistungen bringen, um dieses Stipendium aufrechterhalten zu können. Also man hätte auch einfach sagen können, die hat sich irgendwo abgesetzt auf eine andere karibische Insel und fertig. Weiß man ja nicht. Und deswegen, wurde wie gesagt der Fall erstmal ad acta gelegt. Im Jahr 2008 kam aber wieder ein bisschen Bewegung rein. Und zwar hat da ein niederländischer Crime Reporter namens Peter de Vries angefangen zu ermitteln und ein Video veröffentlicht. Dort hat der Van der Sloot über Details des Verschwindens gesprochen. Deswegen haben auch die Behörden in Aruba den Fall kurzzeitig wieder aufgenommen. Könnte jetzt der große Durchbruch sein, ne? Schon wieder nicht. Weil die Aussagen nicht verifiziert werden konnten. Also du konntest ihm quasi die Echtheit nicht nachweisen, du konntest auch nicht das als Geständnis irgendwie nehmen oder sonst irgendwas, weil da war dann eben nicht so viel, was man ihm dann hätte ankreiden können wieder, was man dann auch wirklich belegen konnte. Und deswegen waren auch dann nach diesem kurzen Hoffnungsschimmer die Ermittlungen wieder bei null.
Das frustriert mich gerade richtig irgendwie.
Ja.
Ich sitze hier und bin frustriert. Wow.
Ja. Deswegen, du kannst dir jetzt mal vorstellen, ne, wie die Ermittlungen da laufen. Aber die haben jetzt ja auch keinen persönlichen Bezug dazu. Aber du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen. Was denkst du denn, wie es der Familie geht dabei?
Ja, schrecklich. Du hast jetzt gemeint, 2008 sind wir. Mhm. Heißt, 3 Jahre wissen die nicht, wo ihre Tochter ist. Mhm. Das ist ja richtig schlimm irgendwie so, diese Ungewissheit so. Ist meine Tochter gestorben oder war ihr alles zu viel und sie hat sich auf eine karibische Insel abgesetzt? Keine Ahnung. Und es kann ja auch immer noch sein, dass sie vielleicht schwer verletzt worden ist, ihr Gedächtnis verloren hat. Jetzt mal eine bisschen unrealistischere Variante.
Das wäre so ein richtig schöner Filmmoment, ja.
Ja, aber gibt's auch. Weißt du, und so, da vergehen dann die Jahre und du weißt einfach nicht, was los ist.
Ja, richtig. Ich habe mir dann tatsächlich bei der Recherche, also die Eltern haben immer wieder auch versucht, irgendwie Privatdetektive anzuheuern, die dann irgendwie Hinweise liefern sollen. Die haben auch die Behörden kritisiert, dass halt da nicht gescheit gesucht wurde oder dass es ja irgendwas geben muss, weil so, das kann ja nicht sein. Das denkt man sich jetzt als Außenstehender schon, dass du da sitzt und dir denkst, das kann doch nicht sein. Also irgendwie, gerade, mein, das ist 2005, das ist jetzt nicht 1970, wo du irgendwie keine Kriminaltechnologie hattest, sondern du hast wirklich schon auch nicht wie heute, aber immer eine ausgeprägte Technik. Und du schaffst da nicht mal irgendwie eine, natürlich ist die Theorie, dass ein Verbrechen vorgefallen ist, aber du schaffst es nicht, irgendwelche Indizien heranzuziehen, irgendwelche Beweise, außer halt dieses Crime-Video von dem Reporter, das sich aber auch am Ende als nichts herausgestellt hat. Und viel mehr ist da ja nicht.
Das wundert mich wirklich sehr. Ich habe es vorher schon gesagt, dass da gar nichts gefunden wurde. Mhm. Vor allem, weil die Behörden ja auch investiert haben. Die haben ja nicht nichts gemacht.
Taucher und alles Mögliche. Ja, eben. Nichts gefunden, ja. Deswegen, ja, ist auch der Van der Sloot halt immer wieder auf freien Fuß gekommen, weil sie haben es ja versucht, aber sie haben halt nichts gefunden. Was ich mir dabei auch gedacht habe, ist die Freundinnen, die klar natürlich auf Anweisung Natalies sie halt gehen lassen haben, aber... Oh,
da machst du dir auch dein Leben lang Vorwürfe.
Voll, weil du denkst ja nicht, dass... Ich meine, die haben wahrscheinlich dann auch mit den Jungs gesprochen, die dann vertrauenswürdig gewirkt haben, eventuell auch so war, wir wissen es ja jetzt noch nicht. Und dass du dann da jahrelang nichts hörst mehr von ihr, stelle ich mir auch schrecklich vor.
Ja.
Naja, auf jeden Fall plätschern dann die Jahre so dahin. Mittlerweile,
wie viele Jahre?
Mittlerweile sind wir im Jahr 2010. Also 5 Jahre später. Und diesmal, rate mal, was passiert.
Wie heißt der Typ nochmal?
Van der Sloot.
Van der Sloot gibt ein Interview. Mal wieder.
Nicht ganz, aber er rückt sich jetzt mittlerweile selbst in den Fokus der Ermittlungen. Und zwar, finde ich ja ganz schwierig grundsätzlich, aber da kommen wir gleich zu. Es ist,
er macht einen True Crime Podcast über den Fall.
Das wäre richtig witzig. Was heißt witzig? Aber das wäre arg dumm. Nein, er hat angefangen, Natalies Mutter Beth Holloway zu erpressen.
Was?
Ja, und zwar hat er gemeint, sie soll doch bitte eine 250.000 US-Dollar zahlen und dann bekommt sie Informationen, wo sich ihre Tochter aufhält.
Also Täterwissen.
Quasi,
also
ja.
Also müsste er ja Täterwissen haben, prinzipiell.
Genau, richtig. Dann hat sich die Beth Holloway, also die Mutter, auch ans FBI gewandt und die haben dann irgendwie unter Überwachung eine Geldübergabe von 25.000 US-Dollar, beziehungsweise 15.000 wurden überwiesen, 10.000 wurden bar übergeben, haben die dann durchgeführt, einfach diese Geldübergabe. Und sie hat dann auch zwar Infos bekommen, allerdings waren die halt am Ende falsch, diese Infos.
Wow.
Also die haben sich auch wieder als eine, wie so häufig jetzt schon in diesem Fall, als eine Spur ins Nichts erwiesen.
Aber warum macht er das denn?
Das ist eine sehr gute Frage.
Hat er Geld gebraucht oder also?
Ja, also er hat auch diese Aussagen dann natürlich am Ende widerrufen, weil es gab immer noch keine Nachweise, dass er etwas damit zu tun hatte. Und es wurde natürlich jetzt auch nicht genau dokumentiert, was er da jetzt direkt gesagt hat. Aber ich kann es mir vorstellen, dass es so nach dem Motto war, die Argumentation, ich habe halt Geld gebraucht und ich werde ja sowieso die ganze Zeit verdächtigt, also mache ich mir das zu nutzen. So, wie gesagt, reine Mutmaßung und Interpretation meinerseits.
Ich muss ganz ehrlich sagen, da hat er auch irgendwie recht. Ich weiß jetzt nicht, wie der Fall weitergeht. Aber wenn du auch über Jahre, über 5 Jahre immer verdächtigt wirst und du kannst ja auch nicht deine Unschuld beweisen.
Ja.
Es muss auch scheiße sein. Aber gut, ich weiß jetzt nicht, wie es ausgeht. Nicht, dass ich gerade einen Mörder verteidige.
Ja, was denkst du denn? War er es oder hat er irgendwas damit zu tun? Ich meine, der Titel heißt ja Verschwunden im Paradies, nicht Mord im Paradies. Könnte jetzt auch irreführend sein. Was denkst du?
Okay, ich frage jetzt mal, ist es ein Cold Case?
Nein, ist abgeschlossen.
Okay. Phew. ich meine, er verhält sich ja durchaus verdächtig. Also, dass er dann die Mom erpresst, das ist ja auch krass und auch irgendwie zeigt es ja, dass man doch kriminell veranlagt ist, sage ich jetzt mal. Also, ich würde da nie auf die Idee kommen. Ich meine, du arbeitest ja schon gerade mit deinem Skript auch darauf hin, dass ich denke, dass er es ist. Also sage ich, ich glaube, er ist unschuldig. Ja, ich glaube, er ist unschuldig.
Okay.
Er hat damit nichts zu tun.
Sehen wir mal weiter. Also, für Van Asloot geht es nämlich noch relativ heftig weiter. Der ist nämlich nach der Erpressung nach Peru geflohen.
Ja, das ist kein gutes Zeichen.
Das ist, nein, also grundsätzlich. Aber es kann auch sein, dass er einfach auswandern wollte. Aber ich habe es jetzt ja schon so betitelt. Also er ist tatsächlich auch geflohen. Und am 30. Mai 2010, also auf den Tag genau, 5 Jahre nach dem Verschwinden von Natalie Holloway, ist auch die 21-jährige Wirtschaftsstudentin in Peru, Stephanie Flores Ramirez, verschwunden.
War da er auch da?
Ja, der war ja auch in Peru da.
An dem gleichen Ort?
Sagen wir es mal so, dieser Fall ist relativ schnell geklärt.
Ja, okay.
Denn anders als bei Natalie wurde die Stephanie 3 Tage später tot in einem Hotelzimmer gefunden. Und rate mal, wessen Hotelzimmer?
Van der Sloots.
Ja, natürlich. Das heißt, für den geht es jetzt relativ schnell. Und zwar ist er daraufhin weiter nach Chile. Dort wurde er aber festgenommen und wieder nach Peru zurückgeschickt. Und dort hat er dann auch gestanden, die Stephanie erschlagen zu haben. Also er sagt, er wurde sehr wütend, weil sie ohne Erlaubnis irgendwas auf seinem Laptop gemacht hat. Und rate mal, was sie dann dort gefunden hat. Angeblich.
Bilder von Natalie?
Ja, also sie hat angeblich Daten gefunden, die den Van der Sloot mit dem Verschwinden von Natalie in Verbindung bringen. Also hat er sie erschlagen. So seine erste Aussage. Allerdings hat er später wieder versucht, dieses Geständnis formell zu widerrufen. Denn er wurde...
belastet er sich ja auch schwer in Natalies Fall.
Quasi, ja. Aber er sagt, er wurde halt von der peruanischen Polizei eingeschüchtert und vom FBI reingelegt. Ein Richter hat dann aber entschieden, dass dieses ganze Charade und ich gestehe nicht, ich habe hier was gesagt, jetzt habe ich es wieder nicht gesagt und eigentlich wollte ich nur Geld und bla bla, dass das Ganze jetzt ein Ende hat und dass das Geständnis tatsächlich gültig ist. Was ich grundsätzlich auch in diesem Erpressungsfall ziemlich bizarr finde, in U-Haft soll der Van der Sloot wenige Monate nach der Festnahme eben gestanden haben, Natalies Familie erpressen zu wollen, weil den Grund ist, der ist einfach, kannst du selber gleich was dazu sagen, er wollte jetzt erpressen mit dem Verschwinden ihrer Tochter, weil die Familie sein Leben 5 Jahre zur Hölle gemacht hat.
Also ich glaube gerade immer weniger, dass er unschuldig ist, nachdem wir jetzt ja schon wissen, dass er eine junge Frau getötet hat.
Mhm.
Deshalb finde ich das einfach nur krass.
Ja, vor allem, du musst dir das ja erstmal vorstellen. Also die Familie, wie gesagt, ist da natürlich sehr invested, weil die ja selbst keinen Plan haben, was mit ihrer Tochter passiert ist.
Ja.
Und natürlich hängst du dich dann auch an dem Typ auf, der
sie zuletzt gesehen hat.
Genau, und ganz der klar auch schon Falschaussagen gemacht hat, dass er sie zurückgebracht hat und alles Mögliche. Und dann kommst du auf die Idee, das zu benutzen, um die dann zu erpressen, weil die halt ihm nicht ganz glauben, obviously. und sein Leben in Anführungszeichen zur Hölle gemacht haben.
Ich finde den Typ ganz schlimm.
Ja.
Mir fällt dazu jetzt gerade auch gar nichts mehr ein. Also, wie kann man denn einer Familie, ja, die schon jahrelang in Ungewissheit lebt, dann auch noch das antun, die Mutter zu erpressen, um dann noch Geld daraus holen zu können und denen dann aber Falschinformationen geben? Da war dann ja auch wieder Hoffnung da wahrscheinlich.
Ja, auf der anderen Seite halt, mein ganz, ganz unclever grundsätzlich war das nicht, weil er ja auch durch diese Falschinformationen sich wieder ein bisschen aus diesem Fokus rausgezogen hat, weil ne, er hat halt zumindest kein Täterwissen veröffentlicht. Er hat,
aber also, es ging ja in der Zeit schon gar nicht mehr um ihn.
Ja, immer wieder halt. Also es ist halt die einzige Spur, die da ist. Also die grundsätzlich irgendwas damit zu tun haben könnte. Und die Familie hat, wie gesagt, auch Privatdetektive und Privatermittler angeheuert und ist selbst immer wieder dahin geflogen und hat geschaut. Und ne, also die haben das ja auch nicht aufgegeben. Der Van der Sloot und seine zwei Kumpels wurden nicht immer von den Behörden in die Mangel genommen. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass die Familie halt auch gut Druck gemacht hat. Die haben auch natürlich öffentlich immer, weil der Fall hat eine unglaubliche Medienwirksamkeit gehabt. Dieser soziale Druck, der dann eben auf diesem Van der Sloot entstanden ist, war nicht gering. Das ist keine Frage. Auf jeden Fall musst du aber trotzdem ziemlich abgebrüht sein, meiner Meinung nach, wenn du anfängst, diese Verunsicherung und dieses Unwissen, auch was mit deinem Kind passiert ist, so zu benutzen. Nur weil angeblich Rache oder keine Ahnung. Ich meine, das ist auch was er jetzt eben im Gefängnis gesagt haben soll, wo man ja immer ein bisschen extra tough wirken will, gerade in Südamerika, wo ich mir vorstellen kann, dass es auch ein bisschen härter zugeht.
Ja, da sind die Bedingungen nochmal krasser.
Ja. Er wurde aber eben 2 Jahre nach dieser U-Haft, also mittlerweile im Jahr 2012, wegen Mordes zu 28 Jahren in einem peruanischen Gefängnis verurteilt. Und tatsächlich erst vor 2 Jahren, also jetzt mittlerweile ein kurzer Ausflug ins Jahr 2023, wurde diese Strafe nochmal um 18 Jahre erhöht, weil er halt angefangen hat, im Gefängnis mit Kokain zu dealen. Blöd. Also insgesamt hat er dann wegen diesen beiden Sachen eine Strafe von 46 Jahren bekommen. Nicht wenig, ne?
Das ist krass, ja.
Ja, aber wie gesagt, mit Natalie hatte das grundsätzlich ja überhaupt nichts zu tun.
Ja, genau.
Und bei ihr ist dieser Fall immer noch weit offen. Irgendwann wurde auch in den USA Anklage gehoben, sodass Van der Sloot im Jahr 2023 auch in die USA ausgeliefert wurde, um sich dort zu verantworten, aber eben wegen dieser Erpressung.
Ich wollte gerade fragen, weil wegen Natalie.
Nein, leider keine neuen Hinweise. Ja. Wie gesagt, 2023 ist ja 18 Jahre nach dem Verschwinden. Da bezweifle ich, dass es da noch irgendwelche Hinweise gibt, vor allem wenn die am Strand waren, wo ja dann doch Meer und Strand und Sand und alles Mögliche rumgewirbelt wird. Da ist ja schwierig, dann irgendwelche Hinweise zu finden.
Und die haben da ja nichts sichergestellt oder sowas, was man dann später, weißt du, 2023 dann mit modernerer Technik irgendwie nochmal analysieren könnte. Die haben nichts gefunden damals.
Nichts, was ich jetzt herausgefunden hätte, nein. Aber immerhin stand er dann auch mal vor Gericht tatsächlich in den USA, weil er dort ja die Erpressung begangen hat.
Ja.
Und er hat sich zwar nicht schuldig bekannt, er wurde aber trotzdem verurteilt. Immerhin. Also für die Familie immerhin zu einer Strafe von 20 Jahren Gefängnis. Diese Strafe darf er aber im Rahmen seiner Haftstrafe in Peru absitzen. Also,
ich wollte gerade fragen, addiert sich das jetzt zu 60 Jahren oder bleibt es bei den 40 Jahren in Peru praktisch?
Genau, das bleibt jetzt bei den insgesamt 46 Jahren in Peru.
Ah, ja.
Er wurde halt, also wahrscheinlich auch einfach für die Medien und für die Familie auch, kann ich mir vorstellen, dass, weil der Richter hat ja da einen relativ großen Ermessensspielraum, wurde er eben dann so bestraft.
Weil 20 Jahre für Erpressung finde ich schon krass. Mhm,
ja.
Dann ja, wie du gesagt hast, bestimmt irgendwie mitgespielt, eben das Verschwinden von Natalie.
Ja, da hat aber tatsächlich, also inoffiziell, weil offiziell kannst du es nicht, aber inoffiziell hat da was mit reingespielt. Und zwar hat er einen sogenannten Proffer Letter aufgesetzt. Also Das ist so eine Art freiwilliges Geständnis, das in den USA meist im Rahmen eines Deals abgeschlossen wird. Und darin hat er dann zugegeben, Natalie tatsächlich getötet zu haben. 18 Jahre später, was grundsätzlich keine juristischen Auswirkungen mehr hat, weil die Mordverjährungsfrist in Aruba bei 12 Jahren liegt. Anders als in Deutschland, wo Mord je nicht verjährt.
Ja, es gibt eine Verjährungsfrist da.
Ja, richtig. Und deswegen, und nachdem der Fall eben dort passiert ist, kann er dafür nicht mehr belangt werden. Was ich krass finde, ist, er hat halt auch genau beschrieben, wie das Ganze ablief. Kannst du es dir vorstellen? Ist tatsächlich gar nicht so weit hergeholt. Also es ist im Prinzip, was sich wahrscheinlich jeder gedacht hat, als er das zuerst gehört hat.
Was? Also gut, ich gehe jetzt davon aus, er hat sie umgebracht. Mhm. Ja, du willst jetzt wissen, wie.
Wie und wieso vor allem, also.
Sie wollte nicht mit ihm schlafen?
Ja.
Ja.
Ja, das ist dann laut ihm so abgelaufen, dass sie tatsächlich zum Strand gefahren sind, dort dann gelegen haben und sich geküsst haben. Als der Van der Sloot dann aber versucht hat, sich Natalie weiter anzunähern, hat sie das stoppen wollen. Mhm. Er hat sie aber immer weiter angefasst, sodass sie ihm dann ihr Knie volle Kanne in sein bestes Stück gerammt hat. Und wir haben ja gerade schon bei der Stephanie gehört, die er in Peru umgebracht hat, dass er wohl ein etwas temperamentvollerer Mensch ist, der dann auch schnell handgreiflich wird. Daraufhin hat, also nach diesem Kniestoß, hat der Van der Sloot dann Vollgas rot gesehen, hat sie getreten, auch gegen den Kopf getreten und dann ihr einen Betonblock auf den Kopf geschlagen.
Ich finde das gerade so schlimm.
Ja, anschließend hat er dann die Leiche im Meer entsorgt und die ist dann wohl auch
nie aufgetaucht.
Ja, also die ist dann auch, nachdem ja keine Hinweise und sonst nichts war, ist die dann tatsächlich nie wieder aufgetaucht. Also war wahrscheinlich Fischfutter oder irgendwie sowas.
Ja, schlimmer Tod.
Ja.
Weiß nicht, ich finde es gerade ganz schrecklich, weil ich zwischenzeitlich so gedacht habe, oh je, wurde der arme Mann, sage ich jetzt mal, jahrelang unschuldig verdächtigt und klar ist das ein großer Druck. Finde ich ganz schlimm. Auch so ein Tod, so ein junges Mädchen, das so nett war, so engagiert war, eine große Karriere wahrscheinlich vor sich hatte, die da voll drauf hingearbeitet hat.
Ja. Schlimm. Ja. Tatsächlich, so schlimm das auch klingt, irgendwie finde ich, hat das dann einen positiven Aspekt und zwar für die Eltern, weil die halt tatsächlich, und ich finde das krass, wenn du sowas über deine Tochter hörst, sie waren erleichtert danach.
Ja, glaube ich, weil die endlich wissen, was passiert ist.
Genau, also die Mutter hat sich dann auch nochmal ins Interview gestellt und dann hat auch gemeint, so ja, der Van der Sloot ist endlich kein Verdächtiger mehr, sondern sie haben jetzt Gewissheit, dass er der Killer ist. Also ja. Sie wissen, was passiert ist. Also sie haben es zwar angenommen davor immer schon, aber sie wissen jetzt natürlich mit Gewissheit, was passiert ist. Und sie wissen auch, wer dafür verantwortlich war.
Mhm.
Also für sie war das tatsächlich jetzt eine ziemliche Erleichterung. Ja, und wie gesagt, rechtliche Konsequenzen hat dieses Geständnis keine mehr. Er ist zwar weiterhin ein verurteilter Mörder, aber halt eben nur in Peru.
Mhm.
Deswegen nicht. Wobei die Behörden noch prüfen, also tatsächlich bis heute, es gab keine weiteren Entwicklungen mehr, ob sie nicht doch irgendwie eine Anklage verhängen können. Also, wie gesagt, Mord ist verjährt. Das ist in Deutschland ja eben nicht so. In Deutschland kann man selbst, wenn man vor 60, 70 Jahren jemanden umgebracht hat, kann man dafür heute immer noch belangt werden. Aber
das finde ich sehr gut.
Ja, wurde ja auch
grad
geändert. Deswegen,
diesem,
ja.
Gerade jetzt an diesem Fall wird das so deutlich.
Ja, genau.
Vor allem 12 Jahre finde ich extrem wenig.
Ist gar nicht so lang, ja, finde ich auch. Also ich war auch sehr überrascht.
Ja.
Aber klar, ne? Gibt es immer wieder. Aber ja, vielleicht entwickelt sich da ja noch was, aber niemand weiß es. Der Van der Sloot ist übrigens, um das mal abzurunden, mittlerweile wieder in Peru und verbüßt dort seine Haftstrafe weiterhin, die sich eventuell noch weiter noch weiter vergrößern kann oder auch nicht, wenn er sich nichts mehr zu Schulden kommen lässt. Das war's. Was sagst du? Freu dich, ne?
Ich bin sehr frustriert, vor allem, weil er für den Tod von Natalie nie zur Rechenschaft gezogen werden konnte.
Ja.
Und einfach diese toxische Männlichkeit im Endeffekt, ne? Also dieses so, sie will nicht mit mir schlafen, sie zeigt mir ihre Grenzen und es passt mir überhaupt nicht. So, und dann so auszurasten.
Ja.
In dieser Intensität auch.
Ja, ja, wie gesagt, ich glaube, das war grundsätzlich, weiß ich gar nicht, ob das dann, um Gottes Willen, das soll ja überhaupt keine Entschuldigung sein. Der Typ hat einfach irgendwie eine extrem kurze Zündschnur gehabt, hat man da irgendwie gehört. Ich meine, der hat die eine umgebracht, weil sie seinen Laptop benutzt hat, so. Und bei ihr war es jetzt halt, dann schätze ich mal, so der Stoß in die Weichteile. Aber ja, es ist, ich fand es so frustrierend, selbst weil du wirklich dir vor Augen führen musst, 18 Jahre quasi, also eine komplette Volljährigkeit, wusste niemand mit Gewissheit, was da eigentlich vorgefallen ist. So, und zwischenzeitlich gab es einen Erpressungsversuch, gab es immer wieder hier Hinweise, da Hinweise, da war irgendwas, ne, aber irgendwie nichts, was dann tatsächlich Hand und Fuß hatte. Und deswegen hat das dann eben so lange gedauert, bis man es dann eben nicht mehr quasi, also in Anführungszeichen, aufklären konnte, in dem Rahmen, dass man ihn dafür belangen könnte.
Ja.
Deswegen, also das war halt die ganze Zeit auf der Hand, aber es war nie nachweisbar.
Mhm.
Das fand ich so krass einfach daran.
Ja, voll.
Was lernen wir daraus? Immer aufeinander aufpassen beim Feiern gehen, nie einfach mit irgendwelchen, so blöd es klingt, aber nie einfach mit irgendwelchen fremden Leuten mitgehen, weil, ja, dann lieber nochmal begleiten oder keine Ahnung.
Ja,
also
immer aufeinander achten, das finde ich sehr gut.
Finde ich einen sehr guten Rausgeher tatsächlich, ist auch wenn es jetzt der erhobene Zeigefinger so leicht ist, aber ja, das zeigt ja nur nochmal, also gerade Frauen nie irgendwie alleine lassen oder generell niemanden eigentlich. Einfach ja. So.
Ich meine, kann dir als Mann auch passieren.
Ja. Ja, natürlich. Das zeigen ja auch die Fallzahlen, dass einen Mann das deutlich seltener betrifft, aber man will ja auch kein Risiko eingehen, ne? Sei es kleiner, aber will man nicht.
Ja, gut, bei einem Mann sind es dann halt seltener sexuelle Übergriffe.
Ja.
Aber trotzdem kannst du an die falsche Gruppe geraten.
Das stimmt,
die
ja.
Dann.
Richtig.
Dir gegenüber aggressiv wird aus irgendwelchen Gründen.
Ja, richtig, ja. Oder
hat halt ein anderes Motiv, andere Hintergründe dann dahinter, aber
ja. So, jetzt haben wir aber noch eine kleine freudige Nachricht zum Schluss, ne?
Und wir haben eine erste Nachricht bekommen von euch.
Freut uns sehr, genau.
Ja, die Sarah hat uns geschrieben, dass wir doch in den nächsten 2 Folgen das Thema Eis behandeln sollen, weil sie hat unsere ersten 3 Folgen in einem Stück durchgehört.
Mhm.
Und zwischendurch ist sie dann zum Eisessen gegangen und dachte sich, hey.
Ich schreibe das denen mal. Und das könnte
darüber
man ja machen.
Darüber haben wir uns riesig gefreut. Und dann dachten wir, machen wir das doch direkt. Ja. Erfüllen wir den ersten Wunsch.
Außerdem passt es ja jetzt auch zu den nächsten Wochen. Da ist bestimmt mal Zeit und Wetter so gut, dass man einen hübschen Podcast bei einem Eis genießen kann. Deswegen, genau. In 2 Wochen bist du wieder dran mit einem True-Crime-Fall, eben jetzt zum Thema Eis.
Mhm.
Und 2 Wochen darauf suche ich mir einen Skandalfall raus, ebenfalls zum Thema Eis.
Bei Skandalfall bin ich gespannt, was du machst.
Ich auch. Also ich habe schon mal kurz überlegt, aber ich verrate jetzt erstmal noch nichts.
Sehr gut.
Ja, werden wir dann alles sehen.
Weil ich weiß auch noch nicht, was ich mache. Das entscheidet sich jetzt.
Ja.
Ihr hört es in 2 Wochen.
Richtig, genau.
Schaut auf unserer Insta-Seite vorbei.
Richtig, stimmt.
Schatten und Skandale zusammengeschrieben. Schaut euch die Insel an.
Die leeren Augen von Joran van der Sloot.
Ja.
Und auch gerne die Fotos der alten Folgen. Und natürlich, dann könnt ihr euch auch gleich nochmal die alten Folgen anhören.
Schreibt uns wie Sarah eine Nachricht.
Ja.
Und dann machen wir vielleicht euer Thema als nächstes.
Ja, ich freue mich.
Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.